have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Mir virtuell gegenüber sitzt der wundervolle Julius Schubert einmal mehr, dem ich einen wunderschönen guten Morgen wünsche an diesem herrlichen Mittwoch.
Ein wunderschönen guten Morgen. Vom Wetter her, wenn ich hier gerade bei mir aus dem Fenster gucke, ist es kein herrlicher Mittwoch, leider.
Absolut,
ich weiß nicht, wie bei dir im Süden aussieht.
Nicht besser. Ich bin heute Morgen, ich habe bei meiner Freundin geschlafen heute Nacht und bin heute Morgen nach Hause gefahren. Und du kennst ja bei mir zu Hause die Einfahrt, wo ich mein Auto parke, ist ja ziemlich Schräglage. Und es war dermaßen glatt. Ich bin aus meinem Auto Fahrertür ausgestiegen und hatte noch so eine leere Red Bull Dose vorne und wollte die kurz in den Kofferraum schmeißen zum Pfand. Und stand an meinem Kofferraum und während die Dose und ich bin einfach so langsam aber sicher so einfach so weggeslidet. Ich habe mich nicht bewegt, ich bin nicht ausgerutscht, ich bin einfach so runtergerutscht, wie auf so einer Rolltreppe. Und dann war das gar nicht so easy, wieder hochzukommen, ohne sich auf die Schnauze zu legen. Natürlich mit den Einser Jordans an, um die Jahreszeit, ist ja klar. Also was möchte ich auch, warum denn Winterschuhe? Ist ja völliger Quatsch. Also es ist erstens kalt und zweitens saumäßig glatt bei uns.
Naja, kalt ist bei uns auch, glatt zum Glück nicht, aber nass und regnerisch und dunkel und bewölkt. Aber die Wetterbedingungen vermiesen uns natürlich heute nicht die gute Laune, denn wir haben einiges vor, begonnen mit zwei Headlines und dann reden wir über unsere Mid-Season Awards. Die Hälfte der Regular Season ist nämlich um und da haben wir uns gedacht, nachdem wir letzte Woche schon sehr ausführlich über den Stand der Dinge bei den Rookies geredet haben und was das Rookie of the Year macht, sind heute da mal die anderen Awards dran. Aber davor darfst du heute mal anfangen mit deiner Headline. Was hast du mitgebracht heute?
Ich habe eine Headline mitgebracht mit dem simplen Titel: Wir müssen über die Sacramento Kings reden. Die Sacramento Kings.
Bevor es gleich weitergeht, kurze Frage an dich. Neujahrsvorsätze sind ja immer so eine Sache, aber hast du jetzt in Sachen Ernährung vielleicht speziell dir irgendwas vorgenommen für 2025?
Auf jeden Fall. Das sage ich auch nicht einfach nur so dahin. Das ist ein Thema bei mir. Mehr auf meine Ernährung achten, mehr Sport machen. Abnehmen ist ein großes, großes Projekt für 2025. Das ist wahrscheinlich ein bisschen 0815. Das wird bei vielen Leuten so sein, aber ich nehme mir das auf jeden Fall vor. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, klingt gut. Finde ich sehr guten Neujahrsvorsatz. Geht mir ähnlich. Also nicht in die Richtung abnehmen. Bei mir eher in die andere Richtung. Aber so generell einfach ein bisschen mehr auf die Ernährung achten. Ein bisschen häufiger zu Hause essen. Selber kochen. Vielleicht ab und zu mal das Fleisch weglassen und sich ein bisschen vegetarisch oder sogar vegan ernähren. Und einfach, ja, da einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken. Tag ein und Tag aus, das steht bei mir auf jeden Fall auch auf dem Zettel und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen unserer Hörer und Hörerinnen ähnlich ist. Ihr habt euch vielleicht als Neujahrsvorsatz gesetzt, dass ihr euch 2025 gesund ernähren wollt oder vielleicht wollt ihr euch komplett vegetarisch oder vegan ernähren oder ihr wollt darauf achten, mehr Verpackungsmüll einzusparen, das ist ja auch immer so eine große Sache. Lorenzo, dann haben wir was für unsere Hörerinnen und Hörer heute, oder?
So ist es und zwar Koro, denn dort gibt's qualitativ hochwertige, innovative, zum großen Teil eben auch vegetarische oder vegane Produkte. Vieles davon in Bio-Qualität, vieles davon in Großpackungen, wo dann eben auch einfach Verpackungsmüll eingespart wird. Und wir arbeiten jetzt mit Koro zusammen. Wir haben im Dezember jeder ein großes Paket zugeschickt bekommen und ich habe viele von den Produkten, die da kamen, auch schon probieren können. Bei mir war da unter anderem, ich bin dann natürlich, wie man mich kennt, ein bisschen in die snackige Richtung gegangen. Zimtwaffeln waren dabei, die ich sehr gefeiert habe. Es waren so kleine Pretzel-Balls mit Schokoladenumrandung dabei, die ich sehr gefeiert habe. Aber eben auch Dinge zum Kochen, verschiedene Kerne. Ich habe auch für meine Freundin und für meine Mutter jeweils ein bisschen was mitbestellt, die sich da total drüber gefreut haben und begeistert haben. Also Männer unter euch, nicht nur für euch selber interessant, sondern vielleicht auch für die Damen in eurem Leben. Ja, also bislang, ich war super zufrieden mit den Sachen, die da gekommen sind. Was hast du denn dir bestellt gehabt?
Ja, hundertprozentig ging mir genauso. Ich habe das mit meiner Freundin zusammen gemacht. Wir haben uns da ein bisschen was ausgesucht. Ich habe meiner Schwester noch Bescheid gesagt, dass sie sich da auch das ein oder andere Produkt noch aussuchen kann, weil sie sich mittlerweile komplett vegan auch ernährt. Mhm. Bei uns war es auch ein Mix zwischen so kleineren Snacks, so Cookies, so Chocolate Chip Cookies, diese Himbeer-Joghurt-Balls, ein ganzes Kilo. Das haben wir schon aufgemacht und snacken, das haben wir jetzt abends ein bisschen Fernsehen gucken. So eine Reis-Krispies waren mit dabei und dann halt auch in Sachen Kochen, Dinkelnudeln, vegane Bolognese haben wir bestellt, Tomatensoße, schwarze Biobohnen und haben da jetzt auch schon ein bisschen gekocht im Dezember. Also das kommt auch sehr gut an hier bei uns im Haushalt. Gibt's irgendwas jetzt speziell, was wir jetzt von Koro bestellt haben, was du so richtig abfeierst jetzt zum Kochen? Also jetzt eher nicht so in die Snack-Richtung, sondern wirklich als Zutat zum Kochen, wo du jetzt schon weißt, das darf jetzt ab sofort in deiner Küche nicht mehr fehlen.
Auch das. Ich bin ein riesen Pasta-Fan und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne abnehmen, ich möchte auf die Ernährung achten. Und ein großer Bestandteil vom Abnehmen ist es ja, einfach Gerichte, die man feiert, die man mag, trotzdem kochen zu können, aber vielleicht auf eine andere Art und ein bisschen Kalorien einsparen zu können, ein bisschen mehr Proteine mit drin zu haben. Und gerade die Nudeln bei Koro haben mich da voll überzeugt. Ich bin bei sowas immer sehr, sehr skeptisch gewesen. Aber erstens die Auswahl bei Koro und zweitens, ich habe jetzt speziell die Nudeln aus roten Linsen, die ja wirklich eine Proteinbombe sind im Vergleich zu herkömmlichen Weizennudelvarianten. Die habe ich jetzt probiert, habe mir da eine schöne Bolo gemacht. Und die hat, ich mache eine fantastische Bolo übrigens, aber das nur am Rande. Und die hat mir super geschmeckt. Und also es gibt Nudeln nicht nur aus diesen roten Linsen, es gibt Buchweizennudeln, Vollkorn-Dinkelnudeln, Nudeln aus Erbsen, Nudeln aus Mais und Kichererbsen. Also wirklich da, ja, ein Sortiment, wo ich mich in den nächsten Monaten auf jeden Fall durchprobieren werde und hoffe, dass ich da ein, zwei Go-To-Pasta-Varianten in mein persönliches Sortiment mit aufnehmen kann. Und bei dir?
Finde ich cool, dass du in diese Richtung gehst. Bei mir ist es ironischerweise die Tomatensoße mit Basilikum. Perfekt. Das war so ein fettes 530 Gramm Glas. Haben wir bis jetzt zweimal genommen. Und zwar einmal für Nudeln mit Tomatensoße, ganz klassisch. Und einmal haben wir diese Tomatensoße halt auch genommen für selbstgemachte Pizza. Also auf den Pizzateig Tomatensoße drauf geschmiert. Schmeckt auch richtig, richtig lecker. Die Soße ist direkt servierfertig, aus dem Glas, aus frischen Tomaten, richtig schön original italienische Tomatensoße, ideal zu Pasta, zu Tortellini, zu Lasagne oder halt auch als Basis für eine Pizza, da ist Basilikum drin, Zwiebeln sind drin, Olivenöl, komplett vegan, richtig gesund, richtig lecker, habt da nicht viel Arbeit mit und da gibt's ja eine Menge Rezepte und verschiedene ja Gerichte, für die man diese Soße auch benutzen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns da jetzt richtig Nachschub noch bestellen und in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz viel ausführen werden mit dieser einen Tomatensoße mit Basilikum von Koro. Also das ist richtig guter Stuff auf jeden Fall. Und wenn euch das jetzt vielleicht gefällt, was wir bisher so angesprochen haben und euer Interesse geweckt ist, dann schaut doch gerne mal bei Koro vorbei. Viele der Produkte werden direkt vom Händler bezogen. Über die Hälfte des Sortiments ist vegan. Viele der Produkte sind eine gesündere Alternative. Und wenn ihr auf unseren Link in der Folgenbeschreibung geht und dann den Code STEPBACK komplett in Großbuchstaben, also der zweite Teil von Double STEPBACK, STEPBACK komplett groß geschrieben, an der Kasse eingibt, dann bekommt ihr 5% Rabatt auf die gesamte Bestellung.
Ja, so ist es. Ihr tut euch was Gutes. Ihr tut der Umwelt was Gutes. Ihr tut eurem Körper vor allem was Gutes. Ihr tut sogar ein bisschen uns was Gutes und unterstützt uns hier in unserer Arbeit. Also es würde uns sehr freuen, wenn ihr Koro auch mal ausprobiert und das Sortiment für euch entdeckt. Das riesige Sortiment, muss man wirklich sagen. Und schreibt uns da natürlich auch gerne. Also es wird lange, lange dauern, bis wir selber uns irgendwie mal durch, auch nur halbwegs das ganze Sortiment durchprobieren können. Wenn ihr Produkte, Snacks, Kochutensilien, was auch immer für euch entdeckt und denkt, hey, der Julius und der Lorenzo, das müssen die unbedingt mal ausprobieren. Schreibt uns gerne eure Go-To Koro Bestellungen.
Ganz genau. Und damit zurück zur heutigen Folge.
Hatten wir über das Mike Brown Firing so richtig im Pott geredet? Nee, ne?
Nein. Ich hab dir an dem Abend gesagt, ey, komm, lass spontane Folge aufnehmen. Let's do it. Und du so, nee, gar keinen Bock.
Nee, Mann, lass mal.
Lass mal. Besseres vor.
Nee, stimmt. Dann haben wir das nicht gemacht. Aber, also ich war zumindest der Meinung, dass erstens die Entlassung von Mike Brown in der Art und Weise und wie es vonstatten gegangen ist, einfach nicht die feine amerikanische Art war. Oder vielleicht dann doch, keine Ahnung. Und dass es vor allem nicht wirklich was ändert für die Kings. Dass die Probleme dieses Teams die gleichen sein werden. Und ich muss sagen, da können wir vielleicht gleich dazu kommen, die Meinung hat sich jetzt nicht so großartig geändert, aber nach inzwischen jetzt 9 Spielen unter dem neuen Head Coach Doug Christie, die Kings sind ganz schön am Rollen. Also dieses erste Spiel nach der Entlassung von Mike Brown hatten sie noch verloren bei den Lakers mit 122-132. Dann eine 7-Game-Winning-Streak. Und dann natürlich, klar, während ich mir gestern diese Headline für heute, für die Aufnahme zurechtgelegt habe, haben sie natürlich heute Nacht wieder verloren. Das wäre ja zu schön gewesen. Hätte ich dann hier wirklich passend sagen können, 8-Game-Winning-Streak der Sacramento Kings. Aber hey, was soll's, gegen die Bucks darf man dann schon auch mal verlieren. Aber diese 7 Siege, da war einer gegen Memphis dabei, da war einer gegen Philly dabei, die jetzt immer noch keine Worldbeater sind, aber so ein Spiel, das man dann schon auch mal gut und gerne verlieren kann, wenn es nicht so läuft. Ja, Dallas war hart ersatzgeschwächt, die Warriors sind aktuell nicht so das Wahre. Da war schon auch viele Gegner dabei, Miami ohne Jimmy Butler. Dafür dann aber auch ein Blowout-Sieg gegen die Boston Celtics, die auch Verletzungsprobleme hatten in dem Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt dann ein knapper Sieg gegen die Bulls zuletzt. Aber trotzdem, eine 7-Game-Winning-Streak war eine sehr, sehr starke Reaktion auf das, was da passiert war in Sacramento in diesem Zeitraum. Also basically seit dem Anbruch des neuen Jahres haben sie das 7. beste Net-Rating der NBA mit einer fast Top-5-Offense. Also schrammen ganz knapp an der Top-5 in der Offense vorbei. Zum einen cool, Hut ab. Schön, dass sie so haben reagieren können. Domantas Sabonis legt Videospielzahlen auf in letzter Zeit. Aber und sneaky, das ist mir jetzt auch untergekommen diese Woche, Domantas Sabonis hat in der gesamten letzten Regular Season in allen 82 Spielen, die er absolviert hat, hat er 87 Dreier genommen. Domantas Sabonis hat jetzt nach 36 Spielen 87 Dreier genommen. Domantas Sabonis hat sneaky angefangen, Dreier zu schießen, und zwar regelmäßiger, und trifft die bislang mit 46%. Das ist ein Trend, der tatsächlich total an mir vorbeigegangen war, bis dato. Naja, aber das nur am Rande. Hut ab vor den Kings. Es ist schön zu sehen, dass sie sich gefangen haben, dass sie inzwischen wieder bei 500 angekommen sind, dass sie weiterhin ein Wörtchen mitzureden haben in diesem ganzen Playoff-Rennen im Westen. Aber, liebe Kings-Fans, sollte es sie geben in der Zuhörerschaft dieses Podcasts, lasst uns versuchen, die Kirche im Dorf zu lassen, weil ich sehe dieselben Probleme, die auch schon Mike Brown hatte mit diesem Team. Klar, Doug Christie hat inzwischen ein paar Angles gefunden. Keon Ellis ist so ein Stichwort, so eine Personalie, der spielt jetzt schlichtweg mehr und das tut vor allem der Defense gut. Sie verteidigen aggressiver im Pick and Roll, was bislang relativ gut funktioniert. Also so kleine Stellschrauben, an denen gedreht wurde. Aber im Großen und Ganzen ist das dasselbe Team mit denselben Stärken, mit denselben Schwächen. Und mit, in meinen Augen, nicht allzu rosigen Playoff-Aussichten. Weder was diese Saison angeht, noch was die absehbare Zukunft angeht, wenn dieser Kern so zusammenbleibt.
Ich hatte am Tag nach der Entlassung dann auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem ich dieses ganze Thema ein bisschen thematisiert habe, die Kings dafür kritisiert habe, dass sie einen der besseren Head Coaches der NBA gefeuert haben. Wir werden, kleiner Spoiler, nächste Woche in unserer Folge so ein wenig darüber reden, was so Surprise, Playoff-Runs beziehungsweise Saisons, die von Teams gespielt werden, in denen dann die Erwartungen übertroffen werden, was das für negative Folgen haben kann. Das ist quasi ein Team, was einfach nicht so gut ist, mal für eine Saison die Erwartungen übertroffen hat in den Playoffs, überraschend war, vielleicht überraschend auch nur Serie gewonnen hat oder bis in die Conference Finals gekommen ist, wie die Hawks 2021 beispielsweise oder die Kings, die vor 2 Jahren da eine Surprise Season gespielt haben und die Warriors da bis zu einem 7. Spiel gepusht haben in der ersten Runde, und dass das nicht immer nur positiv ist und nur positive Konsequenzen hat, sondern dass dann eine Erwartungshaltung entsteht, die häufig nicht eingehalten werden kann, dass irgendwelche Moves gemacht werden aufgrund dieser Surprise Runs, die dann langfristig eher schaden. Und ich glaube, die Kings sind ein gutes Beispiel, dass man einfach davon ausgegangen ist, ey, das ist jetzt hier die erste Saison gewesen, wo Sabonis und Fox so richtig zusammen harmonieren konnten. Wir hatten eine historisch gute Offense. Wir haben als junges Team die Warriors zu 7 Spielen gepusht. Es braucht eine Steph Curry-Helden-Performance in Spiel 7, um uns zu schlagen. Das ist erst der Anfang. Nächstes Jahr geht's weiter. Und dann kommt dieses nächste Jahr und du verpasst die Playoffs halt komplett, weil du einfach nicht so gut warst und weil diese Saison von dir overperformed war, sehr wahrscheinlich so. Und was wir jetzt gesehen haben, die Saison auch wieder, ist, okay, du hast DeRozan geholt im Sommer, du hast Malik Monk re-signed, du hast die Erwartungshaltung nach so einem Jahr wie letzter Saison, wo du die Playoffs verpasst hast, jetzt wieder reinzukommen, und es ist wieder enttäuschend. Und das wäre an sich nicht so schlimm, wenn du nicht diese Erwartungshaltung hättest von vor anderthalb, zwei Jahren. Ey, wir haben eine der besten Offenses der NBA, wir gehören in die Playoffs, wir bauen hier uns langfristig was auf. Und wenn diese Erwartungshaltung halt so im Kontrast steht zu der eigentlichen Qualität im Kader, dann führt das zu Problemen und dann kann das auch dazu führen, dass man dann relativ bald einen Sündenbock ausmachen will, der halt in dem Fall Mike Brown war. Hat Mike Brown perfekt gecoacht in dieser Saison? Nein. Hat man das Gefühl bekommen bei den Games, dass die Spieler gerne für Mike Brown gespielt haben und Spaß am Spiel hatten? Soweit wie ich das aus meiner Perspektive verfolgen konnte, auch eher nein. Ist Mike Brown schuld oder der Hauptgrund, warum dieses Team in dieser Saison bis dato underperformed hat, beziehungsweise einfach nicht gut gespielt hat? Auch nein, in meinen Augen ist es ein sehr fehlerbehafteter Kader mit vielen Baustellen. Die drei besten Spieler harmonieren nicht perfekt miteinander. Keiner von ihnen ist ein respektabler, guter Shooter. Man hat eklatante defensive Schwächen mit Sabonis im Frontcourt in Sachen Rim Protection. Man bekommt wenig von den Rollenspielern, man hat nicht genug Shooting im Kader, ist nicht groß und athletisch genug. Und klar, Mike Brown, einige Rotationen und Lineups waren nicht so optimal. Der ein oder andere Spieler hat vielleicht nicht optimal die Chance bekommen, die er vielleicht hätte bekommen sollen. Kann man alles diskutieren. Aber laut meiner Perspektive war es eher so, dass hier Mist gebaut wurde beim Teambuilding und nicht beim Coaching. So, jetzt hat man diese 7 Spiele gewonnen. In Folge, das erste Spiel nach der Entlassung, das kann man nicht so richtig zählen. Das war sicherlich auch alles da noch ein wenig im Schock und musste verdaut werden. Jetzt das Spiel gegen die Bucks kann man auch mal verlieren. Alles kein Thema, 7 Spiele in Folge gewonnen. Hatte in der Zeit eine der besten Offenses der NBA, eine der besten Defense der NBA, jeweils Top 5, Top 5 Net Rating entsprechend. Dass vor allem dieses Top 5 Defense Rating nicht gehalten werden kann, ist, denke ich, uns allen klar, und selbst an der Offensive wird schwer. In meinen Augen ist das ein, okay, das ist eine Trotzreaktion, wir strengen uns hier besonders an, gerade in der Regular Season in der NBA kannst du viel über Einsatz auch machen, wir sind alle motiviert, Neustart, wir kennen das alle, es ist gerade Januar, so, da funktionieren manche Sachen besser, weil man einfach unfassbar motiviert ist, so. Ich bin gespannt, wie das Team und Coaching-Staff und der neue Interims-Head-Coach das jetzt handeln, dass man auch mal so einen Rückschlag wieder hatte. Aber ich denke, das wird sich relativ bald wieder einpegeln und die Kings werden im Großen und Ganzen für den Rest der Saison das Team bleiben, was sie bisher in dieser Saison auch waren. Und das ist ein Team, was am Ende der Saison wahrscheinlich auf dem Play-In-Platz steht und hart dafür kämpfen muss, um ein Playoff-Ticket zu ziehen. Und sollten sie es ziehen, dann auch Underdog sein wird in Runde 1. Das ist nun mal das, was der Kader hergibt in meinen Augen. Gerade wenn man die Konkurrenz im Westen betrachtet, die auch immer besser wird. Deswegen, sehr schöne Headline, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist schön, wir müssen drüber reden, wir behalten das mal im Auge, vielleicht strafen sie uns auch Lügen, aber ich glaube, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass sich das wieder einpegeln wird und dass das relativ bald wieder zur normalen Situation zurückkehren wird, so wie es halt auch vorher war, oder?
Ja, ich denke schon. Was hast du uns für eine Headline dabei heute?
Ich bin neulich über einen sehr interessanten Artikel gestoßen, der mich zu dieser Headline heute animiert hat. Ich nenne sie mal, der Standort deiner Practice Facility will gut ausgewählt sein. Ist mal eine ganz andere Headline heute, aber ich finde es einfach ein super interessantes Thema, weil das, denke ich, viele auch einfach nicht auf dem Schirm haben. Der neueste Schrei in der NBA ist, wir bauen neue Practice Facilities, die mehrere hunderte Millionen kosten. Das geht meistens in die Ranges von 700 Millionen bis zu einer Milliarde teilweise. Und seit 2015 haben 20 der 30 Franchises eine neue Practice Facility eröffnet. Zuletzt waren es die Spurs und Rockets in Texas. Das sind super, super moderne Komplexe, die da aufgestellt werden, neuesten Technologien vertreten. Das macht man natürlich zum einen, um das Maximum aus den Körpern der Spielern rauszuholen, als natürlich auch es für Free Agents und Spieler, die vielleicht interessiert sind, zu dir zu wechseln, das attraktiv zu machen, die Trainingsbedingungen, wie das alles funktioniert. Ich finde, es ist auch immer super interessant, so YouTube-Videos, in denen da so rumgeführt wird. Die Lakers haben eine relativ neue Practice-Facility auch am Start. Boston hat eine topmoderne neue Practice-Facility. Also damals in dem Dennis Schröder-Vlog mal gesehen gehabt. Das kann sich wirklich schon sehen lassen. Da auf diesem allerhöchsten Level unterscheiden sich die Facilities in dem Sinne nicht so sehr in Sachen neueste Technologien, was auch immer. Was sie allerdings unterscheidet, ist der Standort. Jede Stadt ist unterschiedlich. Nicht jede Stadt hat Space für solche Practice Facilities. Es ist meistens schwierig, sowas direkt aufzubauen in irgendwelchen Wohngebieten oder in irgendwelchen Stadtzentren, weil da einfach der Platz dann nicht da ist. Und was ich super interessant finde, was in diesem Artikel so ein bisschen wiedergespiegelt wurde, ist, dass es krasse Unterschiede gibt zwischen der Entfernung zwischen Arena und Practice Facility, Entfernung und entsprechend halt auch Zeitdauer, die du brauchst von A nach B bei den unterschiedlichen NBA-Teams. Wir haben in der NBA 11 Teams, die ihre Practice Facility entweder fußläufig zur Arena haben oder das ist ein Komplex, Arena und Practice Facility. Zum Beispiel die neuen Clippers haben ihre Practice Facility direkt in ihrer neuen Arena drin. Die Dallas Mavericks haben das schon seit Jahren. Unter dem American Airlines Center ist die Practice Facility. Die Warriors haben das so gemacht. In Miami ist das seit Jahren schon so. In Orlando ist es einfach auf der anderen Straßenseite. Also du hast dann dieses Amway Center oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Kia? Heißt es Kia Center? Ich weiß gar nicht.
Irgendwas so, klingelt. Es war es Amway, gibt, glaube ich, eine Arena.
Warte, Center. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Ja, Kia Center.
In Orlando hast du dann die Practice Facility, auch topmodern, niegelnagelneu, wunderbar, da war ich auch schon drin. Ist halt auf der anderen Straßenseite, läufst halt 5 Minuten rüber, alles ganz entspannt. Und wir haben da zwei Ausreißer, und zwar die Lakers und die Knicks. Sind wir bei unserem Trip vor 2 Jahren, sind wir da mal bei der Lakers Practice Facility vorbeigefahren?
Nicht, dass ich mich erinnern würde, ne.
Die ist unten in El Segundo und das ist da, wo der Flughafen ist. Die Arena in L.A., die Crypto Arena ist ja direkt downtown in El Segundo. Unten im Süden, nähe Flughafen, ist 15 Meilen weg, fährst halt aber L.A. Traffic, den kennen wir ja beide, sehr gut. Fährst halt unendlich lange. Noch krasser ist bei den New York Knicks, die natürlich aus offensichtlichen Gründen Probleme bekommen würden, wenn sie ihre Practice Facility ins Herzen von Manhattan bauen würden. Und deswegen ist diese Practice Facility super weit nördlich. Da fährst du über 1 Stunde raus. Tarrytown nennt sich dieser Ortsteil. Ist halt unendlich weit weg von der Arena. So, warum quasi ich die ganze Zeit hier vor mich hin. Warum ist das interessant? Das ist interessant, weil Spieler den Standort ihres Zuhauses eher danach wählen, wo die Practice Facility ist und weniger, wo die Arena ist, weil du bist deutlich häufiger im Trainingszentrum, als du in der Arena bist. So,
ja, klar.
Und wenn du natürlich entsprechend dir ein Zuhause suchst in der Nähe von deiner Practice Facility, dann hast du halt ultra weite Wege jedes Mal, um halt zur Arena zu den Spielen zu kommen. Und es gibt da eine super interessante Statistik, gerade bei diesen Mittagsgames, also wenn wir hier in Deutschland teilweise so ein LA-Spiel um 21.30 Uhr sehen, 9 Stunden Zeitverschiebung, dann geht das Ding in LA um 12.30 Uhr los. Was natürlich für die Spieler ungewohnt ist, wo sie dann super früh schon entsprechend aufstehen müssen, um dann halt zur Arena zu kommen. Und seit der Saison 2015-16 haben die Lakers und Knicks, also diese beiden Teams, die ich gerade angesprochen habe, 42 von 94 Spielen gewonnen, die sie zu Hause am frühen Nachmittag oder Mittag gespielt haben. Das ist eine Siegquote von 44,6%. Während der Rest der Liga, also all diese anderen Teams, die deutlich näher ihre Practice Facility an der Arena haben, 54,7% gewonnen haben, also 10% Unterschied. Wenn wir jetzt diese 44,6% Quote nehmen und vergleichen mit all den anderen Games, die Lakers und Knicks zu Hause gespielt haben in der Zeit, ist es 51,5%. Also nochmal, Lakers und Knicks haben zusammen 51,5% aller Nicht-Nachmittags- und Mittagsspiele zu Hause gewonnen in dem Zeitraum und nur 44,6% ihrer Mittags- und frühen Nachmittagsgames, also deutlich, deutlich weniger. Natürlich kann das an verschiedenen Faktoren liegen. Das muss jetzt nicht unbedingt darauf zurückzuführen sein, dass die Spieler eher aufstehen müssen, um halt zur Arena zu kommen, als bei anderen Teams. Aber na klar, wenn du jetzt in San Francisco bei den Warriors spielst und du wohnst halt in der Nähe der Practice Facility, wohnst du automatisch in der Nähe der Arena. Musst dann entsprechend nicht ganz so früh aufstehen, um dich zur Arena fahren zu lassen. Und auch hier wieder in den Dennis Schröder Vlogs. Viel Zeit in diesen Vlogs war halt im Auto, weil Dennis Schröder halt ultra viel Zeit im Auto verbracht hat. Er hat, ich weiß nicht, wo er da gewohnt hat, irgendwo Beverly Hills, so die Area. Und da fährst du halt ultra weit zur Practice Facility und du fährst halt auch ultra weit zur Arena. Und all diese Zeit im Auto ist Zeit, die du nicht schläfst, wo du nicht so professionell massierst wirst oder dich dehnen kannst oder dich vorbereiten kannst. Und das ist, denke ich, sicherlich schon ein Faktor. Und gerade wenn man dazu noch bedenkt, dass halt Teams auch strategisch bei ihren Auswärtsspielen ihr Hotel aussuchen, wo denn auch die Arena ist. Also in New York gucken zum Beispiel die Teams wirklich, dass sie super nah am Madison Square Garden direkt ihr Hotel haben. Und wenn du das dann halt vergleichst, ein Knicks-Spieler, der in der Nähe der Practice Facility wohnt, hat halt einen ultraweiten Weg zum Madison Square Garden, um zu seinem Heimspiel zu kommen, während die Auswärtsspieler länger schlafen können, sich besser vorbereiten können, weil sie halt 5 Minuten mit Auto von Madison Square Garden weg sind und dann entsprechend weniger Zeit dahin brauchen. Das kann schon ein Faktor sein. Deswegen, der Trend geht ganz klar hin, so wie es die Clippers jetzt gemacht haben, Practice Facility und Arena zusammen. Und ich fand es einfach mal super interessant, mal so einen ligaweiten Vergleich zu sehen. Die Nets sind noch sehr weit auseinander, wenn es um ihre Zeit geht, zwischen A und B. Die Blazers sind super weit weg. Die Suns, die Hawks, Boston, Houston, Philly sind so ein bisschen im Mittelfeld und halt super nah dran sind einige der Teams, die ich jetzt gerade eben schon angesprochen habe. Die Hornets, die Nuggets, die Warriors, Clippers, Grizzlies, Heat, Kings, die wir gerade angesprochen haben, Mavericks, Grizzlies, Bucks und noch einige andere. Fand ich ganz interessant.
Super interessant. Sehr gute Beobachtung von dem Autoren dieses Artikels. Weißt du noch, bei welchem Outlet der war? Von welchem Autor?
Das heißt hier thef5substack.com. Packen wir euch in die Folgenbeschreibung auf jeden Fall mit rein.
Ja, warum nicht? Ich habe jetzt logischerweise nicht groß was dazu zu sagen. Also das war jetzt komplettes Neuland für mich. Sehr interessant. Mhm. Aber da macht jetzt leider kein Fass auf für irgendeine Diskussion oder so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das sicherlich ein Faktor ist.
Und, kleiner Teaser, wir werden ja in 2 Wochen schon an unserem Ziel sein, bei unserem ersten Double-Step-Back-NBA-Trip und um vielleicht von den 28 möglichen Städten, in die es gehen kann, das schon mal ein kleines bisschen einzugrenzen. Wir werden actually ein Team sehen, ein Heimteam, welches die Practice Facility super nah an der Arena hat. Vielleicht können wir da ja dann auch mal einen kleinen Blick drauf werfen, wie groß der Abstand da wirklich ist und was es vielleicht für Vorteile haben kann. Deswegen, wer gut zugehört hat jetzt die letzten Minuten, er hat dann zumindest schon mal eine kleine Eingrenzung, wo es möglicherweise hingeht. Spoiler, es ist nicht Charlotte.
Wobei ich wirklich in der Planung dieses Trips dermaßen für Charlotte gepusht hatte.
Auf jeden
aber
Fall.
Der Schubert hat sich leider nicht umstimmen lassen. Ja. Wollen wir mit den Awards loslegen?
Let's do it.
Let's do it. Und ich würde sagen, wir fangen beim Big Fish an. Kia, also ich sag jetzt nicht jedes Mal Kia dazu, aber so heißt nun mal der Award offiziell. Der Most Valuable Player Award. Ich denke, wir sind uns mehr als einig, dass wir da über ein Two-Horse-Race sprechen bislang in der Saison. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch vielleicht mit Platz 3 anfangen, weil da gibt's zumindest die ein oder andere Richtung, in die man gehen könnte. Und dann bin ich sehr gespannt zu erfahren, wen du am Ende dann ganz oben gesehen hast. Ich habe mich auf 3 für Jason Tatum entschieden. Ich denke, man könnte hier auch in Richtung Giannis gehen. Ich habe sogar ganz kurz über Wemby nachgedacht. Aber Tatum war dann für mich, also es war schnell klar, es gibt die Top 2 und dann den Rest. Und da war dann für mich Tatums Case einfach nochmal den Ticken besser als der von Giannis. Also Giannis auf einem individuellen Level natürlich in anderen Sphären unterwegs als Jason Tatum. Tatum dafür natürlich mit enormem Teamerfolg und ja individuell trotzdem mit mehr als stabilen Zahlen, die ich euch gerne jetzt hier auch zum Besten geben werde, wenn ich sie gefunden habe in meinem Browser-Tab. Dschungel, 28 Punkte im Schnitt, 5 Assists, 9,4 Rebounds, was ein Career-High ist übrigens, ebenso wie die Assists. Die Punkte nicht ganz, er hat schon mal 30 aufgelegt vor 2 Jahren. Ist der beste Spieler der Celtics, ist der wertvollste Spieler der Celtics und die Celtics aktuell. Gäbe es diese Cleveland Cavaliers nicht, dann wären sie das auch von der Bilanz her beste Team im Osten. Ich denke, sie sind für uns alle noch immer der Favorit im Osten, wenn es um den Einzug in die Finals geht. Und deswegen wollte ich Tatum hier zumindest einen kleinen Strauß Blumen geben, indem ich ihm auf Platz 3 geschoben habe. Wie sieht's bei dir aus?
Finde ich gut. Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken gemacht um einen dritten Platz, weil, wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein absoluter Zweikampfstand heute und sehr wahrscheinlich wird sich bis dahin auch nicht mehr viel dran ändern, was auch einfach daran liegt, dass ein Spieler, den viele vor der Saison eventuell getippt haben als MVP, Luka Doncic, jetzt seit dem letzten Spiel auch gar nicht mehr theoretisch auch nur die Möglichkeit hätte, bei dieser Award-Verleihung ein Kandidat zu sein, weil er jetzt einfach schon zu viele Spiele verpasst hat. Die Bucks kommen immer mehr ins Rollen, sind jetzt Fünfter aktuell in der Eastern Conference. Das haben sie vor allem Giannis zu verdanken, der auf einem anderen Level spielt als Tatum bisher. Bei Tatum spricht der Teamerfolg auf jeden Fall dafür. Die Statistiken halten sich ungefähr die Waage mit seinen Statistiken aus der letzten Saison. Ich würde hier wahrscheinlich auch mit JT an 3 gehen. Die Sache ist halt, bei den Cavaliers gibt's halt nicht so wirklich diesen einen MVP. Mhm. Bei den Cavaliers ist halt nicht mal sicher, wer der wichtigste und beste Spieler für dieses Team ist und bisher aktuell war in dieser Saison. Also, wenn du 10 Leute fragst, dann werden 4 Donovan Mitchell sagen, 3 Evan Mobley und 3 Darius Garland bei den Cavaliers. Also da gehen die Meinungen wirklich super weit auseinander, was man so hört, wer der beste und wichtigste Spieler ist. Und deswegen tut sich da jetzt keiner hervor, den man direkt mit in diese MVP-Konversation mit reinwerfen könnte. Deswegen lass uns hier nicht viel Zeit verlieren, einfach über unsere beiden Favoriten sprechen. Das sind obviously Nikola Jokic und LeBron James.
Das sind obviously Trae Young und LeBron James.
Trae Young heute Nacht Season High 43 gemacht gegen die Suns, Defense. Das muss man sicherlich relativieren, weil es gegen die Suns war nur, aber nichtsdestotrotz eine hervorragende Performance. Nein, Spaß beiseite. Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic werden diesen Award unter sich ausmachen. Die Thunder haben 18 ihrer letzten 19 gewonnen. SGA ist der mit Abstand beste und wichtigste Spieler in diesem Team. Er ist der Leader, der Anführer. Er trägt diese Truppe. Er trägt diese Truppe vor allem auch ohne den zweitbesten und zweitwichtigsten Spieler, der seit Wochen schon verletzungsbedingt von der Seitenlinie aus zuschauen muss. Die Statistiken sehen überragend aus. Ich kann es hier nebenbei mal aufmachen. Das sind im Schnitt 31,4 Punkte, 6 Assists pro Abend, 6 Rebounds pro Abend. Das ist ein Offensive Rating von 125, True Shooting von 64%. Das sind geisteskrank gute Zahlen. Er ist ein Two-Way-Player, ist keiner der 3, 4 besten und wichtigsten Defender in diesem Team, aber er ist jemand, den man dann nicht vergessen sollte, wenn man die guten Verteidiger und Säulen dieser Thunder-Defense mit aufzählt. Und der Case ist halt wirklich dieser absurde Teamerfolg im Vergleich zu seinen individuellen Zahlen. Und was auch für ihn spricht, ist so ein bisschen die Voter-Fatigue bei Nikola Jokic. Jokic würde diesen Award jetzt dann zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren gewinnen. Und natürlich kann man sagen, ey, möge der Bessere gewinnen. Und das soll keinen Einfluss darauf haben, wer in den letzten Jahren gewonnen hat, sondern wir gucken nur auf die Saison. Und wenn Joker nun mal den besseren MVP-Case hat, dann sollte er auch gewinnen. Das ist eine sehr valide Denkweise. Ich sehe es so, ich freue mich, wenn auch mal jemand anderes gewinnt, ist doch mal jemand anderes dran. Und gerade wenn beide so gleich viele Argumente haben und das wirklich so ein 50-50-Ding ist, dann bin ich eher der Meinung, sollte es der Spieler werden, der halt nicht schon 3-mal in den letzten 4 Jahren diesen Award gewonnen hat. Natürlich Nikola Jokic auf der anderen Seite auch genügend Argumente auf seiner Seite. Die Nuggets haben jetzt 4 hintereinander gewonnen. sind gleichzeitig auch Vierter im Westen. Das größte Argument für den Joker ist, dass er Russell Westbrook wie einen guten NBA-Spieler aussehen lässt. Also wenn das nicht MVP schreit, dann weiß ich es auch nicht. 31 Punkte pro Abend, 13 Rebounds, 10 Assists, Zweiter in der Liga bei den Assists pro Game, 131er Offensive Rating, 64% Shooting. Also wir reden hier gut und gerne über die beste Saison seiner Karriere. Und er macht halt das unter den schwierigsten Umständen im Vergleich zu all seinen anderen MVP-Jahren. Also diese Nuggets brauchen ihn wirklich als Scorer. Also wenn wir uns überlegen, vor 3 Jahren, da konnte er mal ganz entspannt 24,5 Punkte pro Abend auflegen. Das geht halt jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und die Nuggets brauchen ihn wirklich als diesen 31, 32 Punkte pro Abend Scorer, als jemand, der noch mehr macht, der noch aggressiver ist. Und er liefert halt genau das ab. Und dementsprechend hat auch er hier genug Argumente für sich. Aber wie man vielleicht schon raushören konnte in den letzten Minuten, habe ich Shai Gilgeous-Alexander hier hauchdünn vor ihm, Stand heute. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe den Joker hauchdünn vor Shai. Ich habe mich noch nicht dazu durchringen können. Ich glaube, wenn wir hier jetzt drüber reden, was predikten wir, wer den Award gewinnen wird, dann, auch wenn dann, du hast gerade die Voter Fatigue angesprochen, die gute Geschichte und der irre Teamerfolg, also der wirklich auf einem historischen Level sich befindende aktuell Teamerfolg, dann vermute ich, wird es Shai werden und das absolut nicht unverdient. Ich bin jetzt weiterhin beim Joker. Es sah in den ersten paar Saisonwochen so aus, als würde er dann tatsächlich einfach wegrennen mit dem Award. Das hatten wir auch so besprochen in unserem ersten Awards-Update. Das war kurz vor Weihnachten im Supporter-Feed, haben wir schon mal über die Awards gesprochen. Und jetzt eben zur Saisonhalbzeit. Ich finde, der Joker hat einfach den leicht besseren statistischen Case. Ist einfach unfassbar, was er für Zahlen auflegt. Die Diskrepanz im Teamerfolg ist natürlich riesig, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber erstens, du hast es gesagt, die Nuggets sind Vierter im Westen mit einer Winning Percentage von 61,5%, 24-15 ist die Bilanz. Die werden wahrscheinlich, also die Diskrepanz auch zu den Clippers, zu den Mavericks, die sich ja jetzt gerade eher leider nach unten orientieren müssen mit den Verletzungsausfällen von Luka und Kyrie, zu den Lakers, zu den Timberwolves. Also ich denke, die Nuggets werden die Saison wahrscheinlich als Top-4-Team im Westen beenden, wenn es so weitergeht. Sie haben eine sehr gute Chance, die Grizzlies und die Rockets vor ihnen eventuell sogar noch zu kassieren. Und dann sprechen wir drüber. Was sagst du?
Also denkst du, es ist eine sehr gute Chance?
Eine gute, ja. Warum
nicht? Ich würde es nicht ausschließen, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine gute Chance.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei den Rockets irgendwann so eine kleine Wall eintritt, dass sie jetzt nicht komplett in sich zusammenbrechen, aber dass sie dieses Level nicht so ganz halten können. Und bei den Grizzlies ist halt die Frage, ja, im Laufe der Saison, vielleicht stellen sich Gegner doch ein bisschen besser auf dieses innovative Offensivsystem, das wir in einer extra Folge besprochen hatten vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Die Gesundheit von Ja und generell die Gesundheit in diesem Team ist ein großes Fragezeichen. Also, und sie sind halt mehr oder weniger gleich auf. Also die Rockets stehen bei 26 Siegen, Memphis bei 25, Denver bei 24. Wenn du dann noch das ein oder andere direkte Duell gewinnst, also wenn du mich jetzt fragst, welches dieser 3 Teams ist am Ende Zweiter im Westen, würde ich mein Geld, wenn ich müsste, tatsächlich auf die Nuggets setzen, glaube ich.
Okay, ich würde auf die anderen beiden setzen.
Okay. Ja, oh, fair, gut. Aber ja. Ich glaube halt, am Ende, wenn wir dann auf die Standings gucken, ist halt diese ganze Teamerfolg-Geschichte Platz 1 versus Platz 2, 3 oder 4. Das ist jetzt keine Russell Westbrook-OKC-Geschichte damals, dass die irgendwo vielleicht sogar in den Playoff-Plätzen rumkrebsen oder so. Und vor allem, das ist halt immer wieder das Argument, und das ist ein schmaler Grat, inwiefern man ihn da natürlich dafür bestrafen muss in Sachen Teamerfolg. Aber die Nuggets haben halt mit Jokic auf dem Feld ein Netrating von plus 13,5. Er kann halt buchstäblich nichts dafür, dass sie nicht so gut sind wie OKC. Und es ist auch, also die Thunder, das habe ich auch nachgeguckt, die Thunder mit Shai auf dem Feld haben fast ein 17er Netrating, was natürlich auch unfassbar krass ist. Aber wie er dieses Team überhaupt auf das Level trägt, auf dem sie sich befinden, ja, wirklich. Aura sammelt er da, Aura-Punkte. Ich bin ganz knapp noch beim Joker, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht bei mir in meinem Herzen und in meiner Wahrnehmung auch noch drehen wird in den nächsten Monaten. Aber wie gesagt, wenn du mich fragst, was ich glaube, wer den Award gewinnen wird, dann denke ich, wird es Shai werden am Ende. Stand jetzt bin ich ganz knapp noch bei Jokic als verdienteren MVP.
Absolut fair und nachvollziehbar. Mein Gedankengang ist halt, was soll man denn machen, um überhaupt dann noch MVP werden zu können? Weißt du, was ich meine? Ich meine, was soll Shai bitte machen, um MVP zu werden?
in einer Liga spielen, in der nicht Nikola Jokic spielt. Keine Ahnung.
Sein Zweitbester verpasst so viel Zeit. Er spielt bei einem Team, was auf einem historisch guten Win-Pace-Course ist. Er gibt dir jeden Abend über 30. Er spielt auch schön. Also bei Harden war ja immer so ein bisschen die Kritik, Alter, das kann man sich ja kaum angucken, die ganzen ISOs, die ganzen Freiwürfe und so. Ich verstehe nicht, und ich hatte das auch neulich auf YouTube gesagt gehabt, ich verstehe nicht, wie jemand SGA beim Basketballspielen zuschauen kann und das halt nicht schön findet. Also ich finde, ästhetisch spielt niemand schöner als er. Ich weiß, du bist größt und guckst am allerliebsten Nikola Jokic zu und ja, das aus sehr offensichtlichen Gründen. Aber SGA, egal was du magst, du kriegst bei ihm, du magst elitäre Handles, diese Shiftiness, du magst Aggressivität, Drives zum Korb, du kriegst bei ihm, du bist so ein Oldschool Midrange-Fan, dann kriegst du es bei ihm, also es ist ein historisch guter Midrange-Werfer in dieser Saison. Ist auch ein, ich habe neulich eine Statistik gesehen, so die besten, statistisch besten Finisher am Korb in dieser Saison und irgendwie 9 in dieser Top 10 sind alles Bigs und Center und einer von ihnen ist halt SGA, der innerhalb von 5 Feet einfach mal so 72-73% trifft sein Dreier gut dieses Jahr, hat Improvements gemacht als Playmaker, wie gesagt, verteidigt auch gut. Klar, der Case für Joker ist auf jeden Fall da, aber mein Gedanke ist halt, Alter, was soll man denn dann überhaupt noch machen, um MVP zu werden? Deswegen, in meinen Augen ist mal jemand anderes dran, aber natürlich würde ich niemandem widersprechen aktiv, der den Joker vorne hat. Mit welchem Award wollen wir weitermachen?
Na, lass uns vielleicht den anderen Award, bei dem, also klar, beim MVP steht der Sieger nicht fest, aber zumindest die Top 2. Lass uns vielleicht den einen Award, bei dem der Sieger feststeht, mehr oder weniger. Lass uns den vielleicht aus dem Weg räumen jetzt hier am Anfang. Und damit
würde
spiele
jetzt
ich
noch
natürlich
nicht unbedingt sagen, dass Kate Cunningham der sichere Most Improved Player ist, aber gut.
Ich spiele natürlich an auf den Defensive Player of the Year, wo natürlich es an Platz 1 nur eine richtige Antwort geben kann aktuell und das ist Victor Wembanyama.
Absolut, vielleicht kurz die Stats von Clean the Glass. Die Spurs haben ein Defensive Rating von 109,4. Mit Wemby auf dem Parkett ist es ein Unterschied von 10,2 Punkten pro 100 Possessions im Vergleich zu der Zeit, wenn er auf der Bank sitzt. 98er Percentile, also das ist buchstäblich ein Unterschied von Welten. Wemby ist der beste Verteidiger der Welt. Er war es für den einen oder anderen schon, bevor die Saison losging. Er sollte es mittlerweile für jeden sein zum bisherigen Zeitpunkt der Saison. Holt wieder unfassbar viele Blocks, wie wir das von ihm gewöhnt sind. Und wir sehen halt diese Entwicklung. Wir hatten es letzte Mal wieder gesagt, es ist scary, wie gut Wemby jetzt schon als Verteidiger ist, ohne dass er überhaupt einen Plan hat, groß, was er macht. Also letzte Saison immer wieder gesehen, man konnte ihn noch mit Spielzügen kalt erwischen. Er wusste immer nicht so wirklich genau, wo er sich positionieren soll, wie die Rotation ist, hat viele Fehler gemacht, die halt einfach aber nicht aufgefallen sind oder ins Gewicht gefallen sind, weil er halt einfach so viele andere Skills am defensiven Ende hat und diesen Körper und sehr viel anderes mitbringt. Und was wir in dieser Saison sehen, ist der gleiche Körper mit noch ein paar Kilo Muskelmasse mehr, die gleichen langen Arme, diese gleiche Dominanz, aber jetzt mit einem besseren Spielverständnis. Klügere Laufwege, besseres, richtigeres Positionsspiel, weniger Fehler. So, wie oft er sich in seiner Rookie-Saison in die Luft hat holen lassen, weil er auf einen Pump-Fake reingefallen ist und den Wurf aber trotzdem noch geblockt hat, ist halt crazy. In dieser Saison sieht man, er fällt halt deutlich weniger zum Beispiel rein auf so eine Scherze. Deswegen, Wemby wird immer mehr zu diesem kompletten Defender, der halt das Skill-mäßige mitbringt, das Körperliche mitbringt, aber halt gleichzeitig auch den Basketball-IQ, eine Offense lesen, Dinge vorherzusehen, ist der beste Drop-Big der NBA, kann rausswitchen am Perimeter, ist der beste Help-Defender und Roamer der Liga, die Spurs verteidigen, so wie das die Lakers mit Prime AD damals getan haben, gefühlt mit einem Verteidiger mehr. Bei Wemby kann man actually wahrscheinlich sagen, die verteidigen mit zwei Spielern mehr, weil Wemby einfach so gut ist, dass der teilweise drei Gegner mit einmal verteidigt. Der Mann ist überall, kann Raum unfassbar schnell wieder gut machen. Und das kann kein anderer Verteidiger in der NBA auch nur ansatzweise gut. Wir hatten das bei uns in der Folge mal so ein bisschen runtergebrochen, diese verschiedenen defensiven Rollen. Wemby ist der Prototyp und Best Case, die beste mögliche erdenkliche Version von diesem aus der Patsche helfenden Problemlöser, ist aber in jeder der anderen beiden Rollen trotzdem elitär. Und Jaren Jackson Jr. hat mit Sicherheit einen Case, ein Evan Mobley hat mit Sicherheit einen Case, hier auf Platz 2 und 3 zu landen, aber keiner von den beiden hat auch nur ansatzweise einen Case, hier Wemby Platz 1 streitig zu machen. Deswegen, also das wird der erste von vielen, vielen, vielen Defensive Player of the Year Awards sein. Und dazu kommt halt auch, dass sein langfristig größter Konkurrent Chet Holmgren in dieser Saison halt für diesen Award einfach nicht in Frage kommt. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was du noch hinzuzufügen hast, aber viel müssen wir wahrscheinlich nicht mehr dazu sagen. Da gibt's andere Awards, bei denen man dann eher noch ein bisschen diskutieren kann, denn der Award, wenn Wemby sich jetzt nicht verletzen sollte, gehört ihm.
Ganz kurz, ich habe gerade, während du geredet hast, wie immer eigentlich auf Instagram rumgescrollt und war völlig desinteressiert und habe einen Post gesehen, das hätte fast schon eine coole Headline sein können, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Scoot Henderson hat heute Nacht am 14. Januar sein neues Career High von 39 Punkten aufgelegt und hat damit sein altes Career High von 33 Punkten abgelöst, das er vor genau einem Jahr ebenfalls am 14. Januar aufgestellt hat. Fand ich, finde ich. Also am 14. Januar scheint Scoots Tag zu sein, aus irgendeinem Grund.
Hat jetzt aber nichts mit Wemby zu tun. Einfach nur so hat, random.
Ja, ja, hat einfach überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Es war einfach Fun Fact am Rande. Weil ich zu Wemby, ich habe dir natürlich aufmerksam zugehört, aber mir war ab deinem ersten Satz klar, dass ich inhaltlich überhaupt nichts weder hinzuzufügen noch geschweige denn zu widersprechen habe. Er ist jetzt schon ein absoluter Gamechanger am defensiven Ende des Parketts. Er ist jetzt schon auf einem Level, das in der NBA-Historie kaum jemand erreicht hat, defensiv. Und ich denke, er ist nicht nur der ganz klare Gewinner des diesjährigen Awards, sondern in den nächsten 10, 15 Jahren wird da Jahr für Jahr, außer er verletzt sich, kein Weg an ihm vorbeiführen, weil es halt auch einfach die ganz, ganz große Konkurrenz nicht so wirklich gibt. Chet Holmgren hätte vielleicht irgendwo einen Case gehabt. Das wäre zumindest interessant gewesen, weil wir dann jemanden gehabt hätten, der stellvertretend steht für die historische Defense, die Oklahoma City immer noch stellt. Weil da hätte man sagen können, hey, auch ein generational Rim Protector und versatiler Defender, der in eine ähnliche Schublade einzuordnen ist wie Wemby. Aber der spielt halt nicht bei der Stand jetzt nur in Anführungszeichen 12. besten Defense der NBA, sondern halt bei der eventuell besten Defense aller Zeiten. Da hätten wir vielleicht wenigstens eine kleine Diskussion aufmachen können. Können wir leider nicht, weil Chet Holmgren verletzungsbedingt rausfällt aus der Konversation. Ansonsten bei den Thunder sticht einfach defensiv aktuell niemand genug heraus. Also da kannst du, wer ist denn der wertvollste Verteidiger bei den Thunder? Wahrscheinlich ist es Hartenstein. Jetzt, seit er da ist. Du könntest vielleicht, wenn wir über die Perimeter-Jungs reden, du kannst einen Case für Shea machen, du kannst einen Case für Dort machen, du kannst einen Case für J-Dub machen, springt noch ein Caruso von der Bank rum, Cason Wallace defensiv überragend. Nee, genau, also du kannst halt, es sticht niemand so krass heraus. Und deswegen habe ich auch keinen Thunder-Spieler hier auf den Plätzen 2 oder 3. Du? Mm-mm. Ich habe mich an 2 für Evan Mobley entschieden und an 3 dann für Jaren Jackson Jr., weil das eben 2 Jungs sind, die einmal mehr defensiv einen Top-Job machen und das eben auch in Top-10-Defenses, also Cleveland aktuell im Defensive Rating laut Clean in the Glass auf Platz 9, sehr, sehr knapp, also nur 0,1 hinter den Warriors, also sie könnten eventuell sogar 8er sein. Und die Grizzlies haben bislang die 5. beste Defense. Die Grizzlies tatsächlich das einzige Team mit einer Top-5-Defense und Offense bislang, nämlich Platz 5 in beidem. Und ja, ich glaube, also defensiv brauchen wir, glaube ich, weder zu Mobley noch zu JJJ wahnsinnig viel sagen. Bei Jackson vielleicht noch zu erwähnen, dass er diese Saison in beiden Rollen, also dass er sowohl als primärer Rim Protector als auch als klassischer Roamer, wie wir es ja auch von ihm kennen und wie er ja hauptsächlich auch damals seinen Defensive Player of the Year Award eingesackt hat. Bei Mobley das Gleiche, viel an der Seite von Jared Allen, eher als Roamer, aber auch in einigen Lineups als Fünfer und als primärer Rim Protector. Und ja, weiß nicht. Ich habe hier die Batting Odds offen von FanDuel einfach mal exemplarisch. Das ist ja immer ein ganz gutes Abbild, was ich mir gerne heranziehe, was die öffentliche Meinung und so die durchschnittliche Meinung abbildet. Da wären dann tatsächlich, also da sind auch Mobley auf 2, Jackson auf 3, da wären dann mit Dort und mit SGA 2 Thunder-Spieler die nächsten. Und dann sind wir bei Bam Adebayo, dann sind wir bei Rudy Gobert, Dyson Daniels, der natürlich mit seinen Steals-Zahlen ein bisschen einen flashy Case hat, aber halt auch nicht genug. Da haben wir auch schon drüber geredet gehabt in unserem ersten Award-Update im Supporter-Feed. Also ich finde, die Top 3 setzt sich schon deutlich ab vom Rest des Feldes.
Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir auch da vollkommen auf einer Wellenlänge. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Müssen wir über Wemby beim nächsten Award nochmal reden? Ist er dein
Coach of the Year
Player?
Nee, ist er nicht. Weil es ist für mich keine in Stein gemeißelte Regel, dass ich Sophomores diesen Award nicht geben möchte. Aber erstens spricht in dem Fall auch irgendwo gegen ihn, dass er ja gegen Ende der letzten Saison, gegen Ende seiner Rookie-Saison schon abgehoben ist und auf einem sehr, sehr kranken Level performt hat. Und da war dann gerade mit seinem etwas wackeligeren Saisonstart, da war dann einfach der Sprung jetzt im Großen und Ganzen von Rookie-Saison zu Sophomore-Season noch in Anführungszeichen. Also wenn er so weitermacht, dann könnte das bis Ende der Saison natürlich anders aussehen. So riesig ist der Sprung nicht. Und ich habe schon irgendwo die Überzeugung, dass man von einem Sophomore einfach auch erwarten muss, dass er sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Jetzt, wo er die NBA kennt, wo sein Körper vielleicht ein bisschen besser eingestellt ist auf den 82-Spiele-Marathon, wo er in Wembys Fall auch einfach jetzt bessere Mitspieler an seiner Seite hat, die ihn offensiv auch besser in Szene setzen können. Er war für mich hier nicht so wirklich mit drin in der Verlosung. Also er hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft und er hätte es wahrscheinlich nicht mal in meine Top 5 geschafft. Also ich habe noch 2 Honorable Mentions, bei denen ich sehr mit dem Gedanken gespielt habe, sie vielleicht noch auf 3 zu setzen. Kann ich ja vielleicht schon mal verraten, das wären Tyler Hero und Dyson Daniels gewesen, die es beide dann knapp nicht in meine Top 3 geschafft haben, die aber beide, finde ich, Erwähnung finden dürfen. Du hast ja neulich ein Video gemacht über die Hawks, in dem du gesagt hast, dass gleich 3 Hawks-Spieler einen MIP-Case vielleicht hätten. Einer von denen hat es auch bei mir in die Top 3 reingeschafft. Daniels nicht ganz. Ich denke, bei Daniels ist der Sprung einfach von einem ja fast schon unbrauchbaren End-of-Rotation-Spieler oder zumindest von einem reinen Defensivspezialisten hin zu einem ultra wertvollen Rollenspieler, der inzwischen auch offensiv ein bisschen was Last schultern kann an Last. Das wollte ich hier zumindest mit einem Top-5-Spot würdigen. Und bei Tyler Hero ist es vielleicht eine Verbindung aus endlich mal fit, größere Rolle im Schatten dieses ganzen Jimmy Butler Dramas. Und er hat halt vor allem seine Wurfauswahl drastisch verbessert und ein bisschen in die Reihe gebracht. Und das verdient Respekt, aber jetzt auch nicht Top 3 MIP Respekt in meinen Augen.
Ja, lass uns einfach noch ganz entspannt auf nächstes Jahr warten. Dann kann Wemby ruhig Most Improved werden, weil er halt dann der beste Spieler der Welt ist.
Ja, und dann 35, 14 und 7 Blocks auflegt.
Ja, und nicht mehr dieses Argument, zweite Saison gegen ihn spricht, denn ich sehe das ähnlich. Spieler in ihrem zweiten Jahr sollten nicht hier in der Most Improved Player Diskussion sein, zumal man, wie du ja auch schon gesagt hast, das ja auch irgendwo erwarten kann. Und deswegen, klar, kann man sagen, ey, Wemby, wenn er wirklich den Sprung macht zum klaren Top-10-Spieler, dann gehört er rein. Und jetzt ist er dieser klare Top-10-Spieler. Aber ich würde da, wie gesagt, noch warten. Es wird sicherlich nicht die letzte Saison gewesen sein, in der er diesen Award gewinnen kann. Ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen meine Denkweise angepasst zu dieser Auszeichnung. Und zwar schaue ich nicht mehr zwangsweise darauf, okay, wer legt den wildesten Jump in Sachen Stats hin oder wer, keine Ahnung, macht jetzt hier eine bestimmte Kategorie gut. Aber für mich ist das Hauptaugenmerk, wessen Improvement bedeutet das meiste für die jeweilige Organisation. Mhm. Ich kann durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, nee, das ist eine scheiß Denkweise von mir aus. Aber in meinen Augen gibt es 3 Spieler, abgesehen von Wemby, deren Spielweise und Verbesserung in dieser Saison am meisten für ihre jeweiligen Teams bedeuten. So, das sind nicht Norman Powell, der wirklich ganz anderer Spieler ist als bisher und in dem in Anführungszeichen hohen Alter noch außergewöhnlich. Auch Dyson Daniels nicht und auch J-Dub nicht. Alle Spieler, die sich wirklich verbessert haben. Jalen Suggs hat sich verbessert, Hunter hat sich verbessert, Pritchard hat sich verbessert. Du hast Hero angesprochen. Die langfristige Zukunft derer Franchises ändert sich nicht durch das Improvement dieses Spielers. Währenddessen wir bei Kate Cunningham, Evan Mobley und Jalen Johnson darüber reden, dass die Developments von den dreien die Richtung und Timeline und langfristige Aussicht von der Organisation, bei der sie spielen, bei dem einen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber nachhaltig verändern. Mein dritter Platz ist Jalen Johnson. So, die Hawks haben die Erkenntnis in der Saison, Jalen Johnson ist special. Er ist die Nummer 2 hinter Trae Young. Er ist eine primäre offensive Option. Und er ist genau der Spieler, dem wir uns erhofft hatten, dass er es mal werden kann, aber einfach noch nicht geworden ist in der Vergangenheit aufgrund der Verletzung und anderen Gründen in diesem Team. Aber Jalen Johnsons Glow-Up ändert halt alles für Atlanta. Das spiegelt sich aktuell vielleicht noch nicht in den Standings wieder. Und sein Jump von den Stats ist jetzt auch nicht so krass wie jetzt bei jemandem wie Norman Powell beispielsweise. Aber die Norman Powell-Verbesserung ändert nicht, wie wir über die Clippers langfristig denken. Während die Jalen Johnson-Verbesserung in meinem Fall verändert, wie ich über Atlanta in den nächsten 5 Jahren denke. Deswegen ist er mein dritter Platz. Mein zweiter Platz ist Evan Mobley. Wir müssen jetzt nicht nochmal ins Detail gehen, das haben wir ausführlich gemacht in unserer Supporter-Folge über die Cavaliers damals. Neulich auch ein YouTube-Breakdown über die Cavs gemacht, dass Evan Mobley mittlerweile so gut ist und so spielt, dass diese Two-Big-Lineups möglich sind, dass er offensiv wirft, dribbelt, am Perimeter kreiert, Pick-and-Roll läuft, Closeouts attackiert und wie ein Wing basically spielt, mit all den Vorteilen aber von einem Körper eines Centers, ändert halt alles für die Cavs. Es ändert alles in dieser Saison und es ändert alles in den nächsten Jahren. Evan Mobley in der jetzigen Form stellt dieses ganze Ceiling auf den Kopf von diesem Team. Wenn wir uns überlegen, er konnte letzte Saison nicht mit Jared Allen zusammen auf dem Parkett stehen. Das hat nicht funktioniert. Das war ein großes Problem, dass die beiden besten Bigs in diesem Team nicht zusammen spielen konnten am offensiven Ende, weil das Spacing ruiniert hat, weil sie sich auf den Füßen rumstanden, weil man dann 2 Spieler am Dunker-Spot hatte. Und dass Evan Mobley jetzt so spielt, wie er spielt und das auch noch auf diesem absurden Level macht, ändert wirklich alles. Und klar, das ist nicht nur sein Verdienst, das hat auch viel mit dem Coaching und auch seinen Teamkameraden zu tun, aber halt auch auf jeden Fall liegt das sehr viel an ihm. Und mein Platz 1 ist Kate Cunningham, der gerade den Sprung zu einem Top-20-Spieler macht vor unseren Augen, der in meinem Fall jegliche Zweifel und Skepsis über seine Playoff-Tauglichkeit als erste Option im Keim erstickt, der Dritte in der NBA ist bei den Assists pro Abend, der einer der besten Midrange-Werfer der NBA geworden ist, der sein Dreier fantastisch trifft, der aus der kurzen Midrange Floater-Region, Hookshot-Region macht, was er will, der zunehmend besser als Finisher und Driver am Korb wird, zunehmend besser auch Kontakt kreiert. Das ist noch so seine Schwäche und der Grund, warum es noch Skeptiker gibt, weil er halt kein elitärer Driver und Finisher ist, aber er ist zumindest Stand heute deutlich besser, als es vor einem Jahr war. Und wer hätte es gedacht? Kate Cunningham, der einer der gehyptesten College-Spieler ever war und bei dem Monate vorher schon feststand, dass er der erste Pick ist. Wenn er fit ist, nicht von seinem Coach sabotiert wird und gutes Spacing an seiner Seite hat, dann ist das einer der besten offensiven Spieler der NBA. Und was er bei den Pistons macht, ändert halt alles für die Pistons so. Die Pistons sind nicht in die Saison gegangen mit dem Ziel, wir greifen die Playoffs an. So, die ganze Ausrichtung und Taktik der Pistons in Richtung, wie arbeiten wir zur Trade-Deadline hin noch, nehmen wir Verträge auf, helfen wir Teams irgendwie Geld zu absorbieren und nehmen wir das auf und sammeln dafür Draftpicks an und sowas. Machen wir das? All diese Gedanken werden jetzt gerade hinterfragt, weil dieses Team so gut ist, 10 der letzten 12 gewonnen hat und das haben sie halt vor allem Kate Cunningham zu verdanken und deswegen ist er mein Most Improved Player. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das auch mein Tipp vor der Saison. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich war sehr optimistisch, dass J-Dub einen riesigen Sprung macht, den wir so in dieser Form noch nicht gesehen haben. Er spielt besser, aber jetzt nicht. Er ist jetzt nicht ein anderer Spieler. Aber ich möchte sagen, dass Cade mein Tipp vor der Saison war für Most Improved Player. Und dabei bleibe ich aktuell auch.
Die Cases, die ich jetzt gemacht hätte für meine Top 3, gleich, sehr, sehr ähnlich. Ich finde das einen guten Gedankengang und ein gutes Gedankengerüst mit dem, wie viel sich ändert für die Franchise langfristig. Weil das natürlich, also aus Hawks Sicht kann ich da bei Jalen Johnson nur meinen Stempel drauf geben. Das ändert sehr, sehr vieles. Die Erkenntnis, dass du mit Jalen Johnson jemanden hast, der langfristig vielleicht sogar in einem richtig, richtig guten Team deine Nummer 2 sein kann. Und das zeigt er bislang in Ansätzen. Jetzt leider seit ein paar Spielen draußen. Ich hoffe, dass das nichts allzu Schlimmes ist verletzungsbedingt. Evan Mobley macht die Cavs oder ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Cavs jetzt wirklich zu einem echten Contender gereift sind. Ich habe die beiden umgedreht. Also ich habe Mobley an 3 und Johnson an 2, aber da reden wir von Nuancen. Und ich habe auch Cade an 1, weil er irgendwo auch diesen statistischen Sprung mitbringt. Ist jetzt von 22,7 auf 24,5 Punkte hoch. Fast, also 9,5 Assists, 2 mehr als im Vorjahr, 6,6 Rebounds, mehr als 2 mehr als im Vorjahr. Effizienztechnisch einen großen Sprung gemacht, nimmt mehr Dreier und trifft sie besser. Minuten hoch, also wirklich durch die Bank weg alles, was du dir wünschen würdest. Und klar, Teamerfolg ist jetzt nicht allzu wichtig im MIP, aber natürlich ist Cade Cunningham zusammen mit einem anderen Mann, der an der Seitenlinie steht, zu dem wir eventuell gleich noch kommen, wer weiß. Einer der großen Faktoren dafür, dass die Pistons jetzt wirklich von einer Saison auf die andere wieder zu einem respektablen Team geworden sind und sogar ein bisschen im Play-in und Play-off-Rennen mitmischen können aktuell, was wahrscheinlich die wenigsten so haben kommen sehen. Super Saison von Cade Cunningham und deswegen auch mein MIP bislang. Zwei haben wir noch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den Clutch Player of the Year Award nicht vergeben in der heutigen Folge.
Das ist richtig. Vielleicht ganz kurz. Wir haben über den Rookie of the Year in unserer letzten Folge geredet. Nicht in unserer letzten Supporter-Folge, sondern in der letzten regulären. Also an alle, die unsere Folge von letzter Woche noch nicht gehört haben und sie jetzt hier eventuell wundern, warum wir noch nicht eingegangen sind auf den Rookie of the Year Award. Das haben wir letzte Woche sehr ausführlich besprochen. Wir haben eine große Mid-Season Rookie Watch durchgeführt und haben da über unser Rookie of the Year Rennen geredet, unseren jeweiligen Gewinner auch gesagt, haben über alle Lottery Picks gesprochen und was die bisher gemacht haben, gut wie schlecht, wer uns enttäuscht hat, wer uns vielleicht positiv überrascht hat und dann natürlich auch über alle relevanten Spieler, die später gepickt wurden außerhalb der Lottery, aber bisher dann halt entsprechend im Guten hier uns überrascht haben. Also da gerne noch reinhören in die letzte Folge. Und was man natürlich gerade auch noch hätte erwähnen können, gerade aus deutscher Sicht, Franz Wagner war auf dem Weg im Most Improved Player Rennen sehr, sehr weit vorne zu landen vor seiner Verletzung. Also wenn Franz sich nicht verletzt hätte und dieses Level von ihm nach der Banchero-Verletzung gehalten hätte, dann wäre er hier bei mir auf Platz 2 oder 3. Also wahrscheinlich trotzdem noch hinter Cunningham, aber mit Sicherheit vor Jalen Johnson. Mit Sicherheit. Weil das halt auch so ein Ding ist, dass die Magic die Erkenntnis gewonnen haben, dass ihr Optimismus gerechtfertigt war und dass dieser hohe Vertrag gerechtfertigt war und dass Franz dieser Dude ist. Und es gab viele Skeptiker nach dem Vertrag, gibt's vielleicht immer noch, aber dass Franz dieser Spieler ist, der wirklich eine primäre Option bei einem herausragenden Team sein kann. Das ist die Erkenntnis, die wir gewinnen konnten von ihm in dieser Saison und halt auch so ein game-changing Development, wie das eben bei Cunningham der Fall ist und bei Mobley und bei Johnson. Aber Franz fällt leider verletzungsbedingt raus. Wir haben über Franz bisherige Saison und über die Saisons von allen anderen deutschen NBA-Spielern Anfang dieser Woche in unserer Supporter-Folge geredet. Also da gab es eine schöne große German Watch, wo wir ein bisschen auch drüber geredet haben, warum Dennis Schröder so struggelt, was zum Teufel mit Maxi Kleber in Dallas los ist. Wir haben über die anderen deutschen Spieler außerdem geredet, also auch da gerne noch reinhören, wer es noch nicht gemacht hat von den Supportern, und wir würden uns natürlich auch super freuen, wenn der eine oder andere neue Supporter dazukommt. Also diese Folge ist bereits mit unserer günstigsten Rollenspieler-Mitgliedschaft ab 3 € im Monat hörbar. Wir haben euch unser Patreon auch mal unten in die Folgenbeschreibung reingehauen. Also wer gerne diesen Podcast ein wenig finanziell unterstützen möchte, unsere Arbeit dazu beitragen möchte, dass es dieses Projekt noch lange in dieser Form gibt, der kann gerne mal vorbeischauen und Supporter werden. Und da gibt es natürlich extra Content und das eine oder andere weitere Goodie. Also auch das gerne auschecken. Deswegen haben wir jetzt hier auch über Franz nicht wirklich groß geredet und auch über den Rookie of the Year Award, weil der ja in unserer letzten regulären Folge am Start war. Aber lass uns über den Sixth Man of the Year reden, oder?
Ja, gerne. Da bin ich auch ein bisschen langweilig unterwegs. Meine Top 3 sind identisch mit den Top 3 der Betting Odds.
Hau mal raus.
Peyton Pritchard an 1, DeAndre Hunter an 2 und Amen Thompson, der sich sehr hochgearbeitet hat in den letzten Wochen, absolut überragend drauf ist, der inzwischen an 3. Ich finde, man könnte Stand jetzt noch einen Case für Russell Westbrook machen, also weil er jetzt gerade einfach noch eligible ist, aber er ist ja aktuell zum Starter beordert worden. Mal gucken, ob das, also das könnte halt sein, dass er relativ bald einfach nicht mehr eligible ist für den Award, deswegen habe ich ihn hier jetzt mal eingeklammert. Ansonsten würde er wahrscheinlich schon in diese Top 3 gehören mit dem Lauf, den er jetzt die letzten Wochen hat.
Ich finde es funny, ich will dich nicht unterbrechen,
ja, ja.
Wenn Spieler Argumente für den Sixth Man sammeln, weil sie so gut spielen als Starter. Das finde ich ironisch. Und
ja,
das gleiche
ist
bei Amen Thompson, der, du hast gesagt, der ist in den letzten Wochen super geklettert. Das ist ironischerweise die Zeit, in der er gestartet ist. Das heißt, schwierig. Also ich würde sowohl bei Westbrook als auch bei Thompson, das sind zwei Spiele, die ich nicht berücksichtigt habe, sagen, dass sie halt hier stand jetzt nicht für mich in Frage kommen, weil sie A, am besten spielen und dem Team am meisten helfen, wenn sie starten, weil sie starten sollten und weil sie wahrscheinlich bis zum Saisonende beide dann auch genug starten. Also Amen Thompson ist jetzt auch nicht aus irgendwelchen Verletzungsgründen Starter, sondern weil er halt nun mal so gut ist, dass er Starter sein muss. Ähnliches gilt sicherlich auch für Westbrook. Also ich kann mir vorstellen, dass beide für den Rest der Saison da zum Großteil auch starten werden. Deswegen habe ich sie jetzt hier beide gar nicht mit drin. Aber klar, wenn du jetzt Stand heute davon ausgehst, wer jetzt Stand heute noch zulässig und hat am besten gespielt, dann haben beide hier mit Sicherheit auf jeden Fall einen Case.
Also auch hier, ich denke, die Top 2, Pritchard, ganz klarer Bankspieler und Bankscorer bei den Celtics, der war auch schon an 1 in unserem Supporter Awards Update vor jetzt knapp einem Monat. Und Hunter haben wir ja letzte Woche in unserer Rookie-Folge drüber geredet, dass ich der Meinung bin, dass es eigentlich besser wäre für alle Beteiligten, außer vielleicht für Hunter selber tatsächlich, dass Risaché von der Bank kommt und Hunter dafür in die Starting Lineup rückt. Da hat sich Quinn Snyder bislang dagegen entschieden und ich denke mal, das wird so bleiben. Deswegen wird auch Hunter bis zum Ende der Saison wahrscheinlich einen sehr guten Case haben. Ich habe mal Malik Beasley noch aufgeschrieben, weil er einfach ein relativ klassischer Bank-Shooter und Bank-Scorer ist für die Pistons. Und Caris LeVert, finde ich, hat auch einen nicht allzu schlechten Case. Also bei den Betting Odds ist Bradley Beal sehr weit oben mit dabei. Sehe ich nicht so ganz bislang. Aber das, also es gibt auch nicht so viele gute Kandidaten dieses Jahr, gefühlt.
Finde ich auch. Also so richtig Spieler, die, wie man das früher mal so kannte, Leistungsträger ihres Teams sind, aber halt von der Bank, haben wir in dieser Saison selten. Und wenn es so war, dann, wie in jetzt Amen Thompsons Fall, sind sie jetzt dann halt Starter. Und das halt folgerichtig, weil die Rockets Bank hat dieses Team gecarried in den ersten Wochen dieser Saison mit diesen Thompson und Eason zusammen Lineups, hat man sehr viel von dem wieder gut gemacht, was die Starter teilweise verbockt haben. Und jetzt hat man endlich sich dafür entschieden, Amen Thompson starten zu lassen. Und das ist halt Gold wert. Also der Grund, dass Jalen Green im Jahr 2025 wie ein Gott spielt, ist, dass er jetzt super viel neben Amen Thompson spielt, der ihm halt sehr viele Lasten abnimmt. Der Grund, dass die Rockets weiterhin so rollen, ist, dass man Gegner wirklich buchstäblich verprügelt, wenn Amen Thompson und Alperen Şengün zusammen auf dem Parkett stehen. Ich habe über Thompson neulich erst ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der NBA, der beste Athlet in der NBA, wie LeBron gesagt hat, they not like us. Es ist halt wirklich so und er spielt wahnsinnig intelligent dazu. und hat sogar All-Star Case. Also wenn Amen Thompson All-Star Reservist wird in dieser Saison, dann bin ich nicht geschockt und verstehe die Welt nicht mehr. Es würde mich schon irgendwo überraschen, dass er so viel Liebe bekommt von allen Seiten und jetzt nicht nur bei denen, die sich halt wirklich super intensiv jetzt quasi beschäftigen mit den Houston Rockets spielen, sondern dass er halt auch generell so in der Öffentlichkeit da den Credit bekommt, den er halt verdient. Aber Amen Thompson spielt auf dem All-Star-Level und ich glaube, er kann ein Star in dieser Liga werden, selbst wenn der Wurf nicht kommt. Und wenn der Wurf kommt, dann boy oh boy, dann ja, reden wir hier über wirklich ein irres Ceiling. Denn wer auch immer ihn mit Ben Simmons vergleicht, der hat nicht genug von Amen Thompson gesehen. Also diese
der hat Idee, keine Ahnung, wie gut Ben Simmons in seiner Prime war,
genau.
Junge.
Genau, also ist so All-NBA. Also absolut. Muss Amen Thompson erstmal schaffen. Nein, Spaß zur Seite. Also diese Probleme, die Ben Simmons hatte aufgrund des fehlenden Wurfs, sind nicht die Probleme, die Amen Thompson hat und haben wird aufgrund dessen fehlenden Wurfes. Von daher, Amen Thompson, hoffen wir, dass er nicht mehr für diesen Award in Frage kommt am Ende der Saison, weil er einfach so viel startet und ähnliches gibt bei Westbrook, der eine fantastische Saison spielt, was ich jetzt auch nicht so habe kommen sehen. Deswegen Peyton Pritchard, hier auch mein erster Kandidat vor DeAndre Hunter. Aber so richtig spannend und hochkarätig besetzt ist es dieses Jahr leider nicht. Das Sixth Man of the Year-Rennen. Also die besten Spieler starten halt in dieser Saison wirklich bei den allermeisten Teams.
Dann haben wir jetzt noch einen, oder? Und zwar den Mann an der Seitenlinie. Die Top 2 war für mich sehr eindeutig. Aber das Rennen um den dritten Platz war dann unheimlich spannend. Ging es dir ähnlich?
Ja, das ging mir ähnlich. Also ich habe auch zwei vorne und dann, ich habe hier gar keinen dritten bei mir stehen. Das kann Jamal Mosley sein für Orlando.
Ja, warte, den habe ich auf zwei. Der gehört für mich in die No-Brainer-Top 2 mit rein.
Ah.
Wen hast du denn auf 2?
JB Bickerstaff.
Ah, okay. Ja, der ist für mich in diesem, also für mich ist es ein vierköpfiges Rennen um Platz 3. Und ich habe Bickerstaff jetzt tatsächlich nicht mal auf 3 geschoben. Ich habe mich hauchdünn für Ime Udoka entschieden.
Okay.
Weil
da würde mich dann interessieren,
ja,
wem du den größten Anteil für diesen Pistons-Erfolg bisher gibst.
Geteilt Kate und Bickerstaff. Gar keine Frage, dass er einen super Job macht. Ich bin nur, mich stört ein bisschen, dass sein Case zu einem beachtlichen Teil darauf beruht, dass einfach Monty Williams ziemlichen Bockmist gebaut hat letztes Jahr. Also, dass viele der Dinge, die Bickerstaff korrigiert hat, dass die jetzt nicht an seinem Genie liegen oder an seinen krassen Coachingleistungen, sondern dass sie einfach letztes Jahr dermaßen falsch liefen, dass das jetzt so dieses Schiff erstmal auf gerade hier ride the ship, wie übersetzt man das auf Deutsch? Das, keine Ruder Ahnung, ihr wisst, was ich sagen will. Also das Schiff erstmal zu,
das
egal.
Ruder rumreißen?
Das Ruder rumreißen, ja, das hört sich ein bisschen drastisch an. Ja, doch, wahrscheinlich.
Also wenn Ruder rumreißen nicht auf die Pistons zutrifft.
Nee, ich meine einfach die Dinge, das erstmal auf so ein bisschen gerade Bahnen zu bringen durch minimale Line-Up-Changes oder sehr offensichtliche Line-Up-Changes zum Beispiel. Und dann kommen da oben drauf Dinge, die er wirklich fantastisch macht im Coaching. Deswegen, wie viel von dem Case, den wir aktuell bei JB Bickerstaff in Detroit sehen, liegt nicht an ihm, sondern daran, dass Monty Williams eine dermaßen schlechte Figur gemacht hat letztes Jahr. Das war so ein bisschen mein Gedankengang dahinter, dass ich ihn nicht in diese Top 2 und am Ende dann ja nicht mal auf 3 geschoben habe.
Fair. Kannst du aber einen ähnlichen Case machen bei wahrscheinlich dem, den du dann auf 1 hast?
Ja.
Oder?
Ja. Hat Bickerstaff letztes Jahr in Cleveland
nicht so ein Mist gebaut,
so viel
aber
falsch gemacht?
Es ist ironisch, dass
ja,
dass der Nachfolger, ob es das schon mal gegeben hat, dass mein erster Platz der Nachfolger ist von meinem zweiten Platz wahrscheinlich.
Ja, das ist schon wild. Ich weiß nicht. Also klar, in Cleveland haben sich viele Faktoren einfach geändert. Die haben wir jetzt auch schon häufig drüber gesprochen. Die super ungünstige Verletzungsgeschichte von Garland letztes Jahr. Die persönlichen Schritte, die Mobley und Allen und auch Mitchell irgendwo gemacht haben. Wie viel davon hat jetzt tatsächlich Kenny Atkinson, beziehungsweise wie viel davon hat JB Bickerstaff letztes Jahr verkackt, auf gut Deutsch?
Schon viel, aber er hat dieses Team nicht aktiv sabotiert.
Ja.
das ist dann nochmal, there's levels to this shit.
Also ich habe Atkinson auch auf 1 fürs Protokoll. Ich denke, bei der Saison, bei der Bilanz, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja.
Und ich habe Mosley dann an 2, weil ich einfach
auch fair, ja,
ganz, ganz tief den Hut ziehen will davor, dass die Magic so gut dastehen und so weit oben mit dabei sind, obwohl ihre beiden besten Spieler, obwohl sich zuerst ihr bester Spieler verletzt hat langfristig nach nur 5 Spielen, dann ihr zweitbester Spieler einen riesigen Sprung gemacht hat und plötzlich auf All-Star-Niveau zockt und der sich dann auch noch verletzt und sie jetzt eine Periode hatten, in der beide raus sind. Der eine wird jetzt langsam wieder reingeeased, beim anderen dauert es noch eine Weile. Das ist einfach unglaublich, dass die Magic trotzdem so performen und Vierter im Osten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, immer noch sind. Da hat Jamal Mosley und sein Coaching-Staff schon sehr, sehr großen Anteil daran.
Ja, verstehe ich. Finde es sehr gut nachvollziehbare Argumentation. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Jamal Mosley als Coach. Das rührt auch noch sehr viel aus der letzten Saison und gerade in den Playoffs hat er mir halt nicht so besonders gut gefallen. Ich denke, dass diese Serie gegen Cleveland sehr, sehr gut gewinnbar gewesen wäre mit besserem Coaching.
Ja gut, aber da musste er halt auch gegen das taktische Mastermind von JB Bickerstaff, den du ja schließlich an 2 hast dieses Jahr.
Ja, ja. Es ist funny, genau. Nein, ich weiß es nicht. Du hast manchmal so Situationen, wo man sagt, okay, dieses Team spielt so gut, weil da wirklich ein taktisches Genie dahinter sitzt und weil da wirklich der Coach mit seinem System und den Lineups und so, wie er das macht, halt der Wichtigste ist. So, Beispiel dafür in meinen Augen ist zum Beispiel Ime Udoka. Also was Ime Udoka aus dieser Defense der Rockets macht und was er generell aus diesem Rockets-Team macht, das grenzt halt schon an einfach ein Genie sein. Und das in dieser Form kann ich jetzt so aus meiner Perspektive von Jamal Mosley nicht behaupten. Aber ich meine, irgendwo, also es muss ja Gründe haben, warum dieses Team so viel gewonnen hat, obwohl ihre beiden besten Spieler verletzt waren. Also das ist ja nicht einfach alles nur Hustle oder Einsatz oder Glück oder was auch immer. Also da ist auf jeden Fall gutes Coaching einer der Hauptgründe, warum man trotzdem so auf Kurs geblieben ist. Aber ich konnte mich jetzt trotzdem nicht dazu durchringen, ihn hier auf 2 zu stellen. Aber hey, es würde mich jetzt auch nicht schocken, wenn er am Ende des Jahres diesen Award gewinnt. Ich glaube, alles nach Platz 1 kann man wirklich durchswitchen. Da kann man Mosley nehmen, da kann man Udoka nehmen, da kann man Bickerstaff nehmen, da kann man selbst den Case machen für jemanden wie Mark Degner, der ja natürlich super gute Spieler zur Verfügung hat, aber trotzdem auch einen fantastischen Coaching-Job macht. Und vor allem über jemanden, den wir jetzt nicht namentlich groß erwähnt haben, aber wir haben eine ganze Folge gemacht über sein Team und das ist Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies. Also auch da Tyronn Lue coacht überragend für die Clippers in dieser Saison. Michael Malone macht einen Top-Job als Coach der Nuggets mit seinen begrenzten Möglichkeiten, die dieser Kader noch zur Verfügung hat. Deswegen, es gibt viele Coaches, die ziemlich, ziemlich gut coachen in dieser Saison und deswegen auch Mesula coacht wieder wunderbar. Deswegen alles nach 1 kann man so durchmischen, wie man es möchte. Aber Kenny Atkinson ist Stand heute, glaube ich, der schon deutliche Favorit.
Ich hatte gar nicht so richtig an Ty Lue gedacht, ehrlich gesagt. Also der müsste, glaube ich, auch noch mit rein hier in mein Rennen um den Platz 3. Mhm. Ich habe mich am Ende für Udoka entschieden, weil wahrscheinlich die Rockets so die zweitgrößte Überraschung sind der laufenden Saison nach Cleveland. Und da natürlich auch sehr, sehr viel an ihm hängt. Mark Daigneault natürlich auch noch hier irgendwo in der Verlosung. Muss er sein. Aber ja, so hart sich das anhört, ist es halt leider nicht so wirklich überraschend, was die Thunder
halt
da machen.
Es ist einfach nicht so wirklich schwer für ihn.
Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich
nicht,
wie ich so weit
Spaß,
gehen würde.
Doch, natürlich. Wir wollen das hier nicht disrespekten. Die ganze Arbeit, die dahinter steckt, das ist nicht einfach nur der Kader. Na klar.
Und Taylor Jenkins habe ich hier auch noch stehen.
Ja.
Einfach Grizzlies Platz 2 im Westen.
Ja.
Nee, Quatsch, Platz 3 im Westen. Rockets sind ja Platz 2.
Ja.
Aber gut, dann sind wir uns doch da weitestgehend einig, wie das wahrscheinlich zu erwarten war. Damit sind wir durch mit den Awards,
nur
Updates.
Nur beim MVP und Rookie of the Year sind wir also nicht der gleichen Meinung, oder?
Beim Rookie of the Year? Hattest wir da nicht letzte Woche
vorne?
Beides Saar? Achso, nee, ich hatte Saar vorne. glaube ich. Ich weiß, ach Gott, ich weiß es schon.
Wirklich?
Nicht mehr. Nee, wen hatte ich denn vorne?
Hattest du nicht Idi vorne? Ich habe keine Ahnung.
Das kann auch sein. Ich weiß es nicht
mehr. Also ich hatte Ifmisi vorne.
Tja, ich kann es nicht mehr sagen. Ich habe mir das auch nicht so 1:1 notiert letzte Woche. Also ich kann es jetzt auch nicht auf die Schnelle nachgucken.
Ich habe es schon wieder gelöscht. Das Dokument ist nicht mehr in Existence.
Aber hatten wir jetzt nicht auch hier irgendwo? Nee.
Na, beim MVP.
Nur MVP, ne? Ja, stimmt. Sonst hatten wir überall zumindest den gleichen Platz 1.
Ja.
Ich habe noch eine Trivia-Frage für dich dabei. Kurz und knackig. Und ich hoffe, das hast du jetzt noch nicht auf der NBA-App oder sonst irgendwo gesehen. Nikola Jokic hat heute Nacht gegen die Dallas Mavericks einen für ihn relativ normalen Pass gespielt. Das war sein 8. Assist des laufenden Abends und damit sein 5000. in seiner Karriere. Und Nikola Jokic ist in nur 709 Spielen der schnellste Spieler in der NBA-Geschichte, der es auf 15.000 Punkte, 7.500 Rebounds und 5.000 Assists gebracht hat. Und ich möchte von dir wissen, wen er da abgelöst hat. Wer war davor der Spieler, der am schnellsten diese Statistiken angehäuft hatte? Und kleiner Tipp, es ist nicht LeBron, was wahrscheinlich die, ja, wobei mit den Rebounds vielleicht, ja doch, es wäre wahrscheinlich die offensichtliche erste Antwort gewesen. Es ist nicht LeBron.
Ich würde, ist es Larry Bird mit 799 Spielen?
Verdammt.
Ich muss mich an der Stelle entschuldigen natürlich, aber das ist mir heute früh schon untergekommen, wenn ich für mein Format auf Instagram und TikTok und in den YouTube Shorts, das hast du heute nach den NBA verpasst, natürlich nach solchen Sachen suche und erstmal die komplette NBA Instagram-Seite absuche nach Highlights und irgendwelchen Stats und so. Also diese Stat hat es nicht reingeschafft in das Format, in diese eine Minute oder was es immer geht ungefähr. Aber das ist mir untergekommen und ich hatte mir das genau durchgelesen und wusste deswegen noch, was es war, habe mich dann aber dagegen entschieden, das mit reinzunehmen. Aber deswegen musste ich leider enttäuschen.
Schade. Das
war mir schon sehr bekannt.
Ja, pass auf, dann habe ich noch eine Ersatzfrage dabei.
Okay.
Das habe ich vor 2-3 Wochen in einem Video gesehen. Also ich kann nicht ausschließen, dass sich das inzwischen geändert hat. Und ich bin mir jetzt, wo ich es so vor mir habe und ausspreche, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das nicht sowieso schon als... Habe ich die Geschichte mit den Spielern ohne Career Dunk, habe ich das schon mal als Trivia gehabt hier im Pod?
Ich weiß es nicht. Wir hatten mal irgendwas mit Dreiern, glaube ich. Die meisten Spiele ohne erfolgreichen Dreier oder so.
Okay. Gut, dann hatten wir das, glaube ich, noch nicht. Das müsste aktueller
oder
gewesen
doch,
sein.
Nee, wir hatten neulich mal irgendwas mit Dunks, mit Spielern, die am wenigsten gedankt haben oder irgendwas mit Dunks hatten wir auf jeden Fall mal vor kurzem. Irgendwas klingelt da. Da hast du auch ein paar Spieler aufgezählt, die halt nicht gedankt haben. Aktive.
Ja, die Frage wäre, aktive Spieler mit mindestens 500 Karriereminuten, die aber noch nie in ihrer Karriere gedankt haben in einem NBA-Spiel.
Ich glaube, die Frage war schon.
Ja, verdammt.
Naja, dann ist heute mal keine.
Soll ich die Namen kurz raushauen, falls es noch nicht war?
Mach das gerne.
Damit die Leute jetzt nicht auf die Folter gespannt sind. Die Namen sind Trae Young, Fred VanVleet, AJ Green, das war ja tatsächlich auch ein Thema. Da hatte er neulich vielleicht dann doch seinen ersten Dank oder auch nicht, man ist sich nicht sicher. Und Giannis und Dame, seine Teamkollegen bei den Bucks, haben dann gesagt, nee, das war kein Dank, auf gar keinen Fall. Patty Mills, was zum einen nicht verwunderlich ist, weil er ein super kleiner Guard ist, zum anderen schon vielleicht irgendwo, weil er halt eine extrem lange Karriere hatte und offensichtlich nie gedankt hat. Matt Ryan, José Alvarado, TJ McConnell, Ty Washington, Ty Jerome, Jalen Wilson und Caleb Houston. So ein paar Leute, also jemand wie Jalen Wilson, Caleb Houston, das sind ja dann einfach keine kleinen Guards. Da könnte man schon erwarten, dass die vielleicht mal gedankt haben. Dann bei anderen wie jetzt TJ McConnell, wie Trae Young, ist das wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich. Genau, also falls diese Frage nicht irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gestellt wurde, dann habt ihr jetzt zumindest die Antwort darauf. Und ja, dann beenden wir leider diese heutige Folge ohne so eine richtige Trivia-Frage. Mensch, Julius, was bist du auch immer so gut belesen und so gut informiert? Das ist doch...
Vor diesem Format hättest du mich halt wirklich gekriegt mit so einer Frage, weil ich da über das aktuelle Geschehen so Day-to-Day solche statistischen Nuggets oder kleinere Highlights dann nicht wirklich immer auf dem neuesten Stand war während der langen Regular Season, aber jetzt gerade ist es einfach jeden Morgen auf der Tagesordnung. Übrigens noch kleiner Nachtrag, also laut BK Ref ist das von AJ Green damals auch nicht als Dunk gewertet worden. Also
gut.
Laut BK Ref ist er immer noch bei keinem Career Dunk.
Gut so. Naja, alright. Keine Ahnung, vielleicht auch schade. Das soll es gewesen sein, liebe Double Step Back Freunde. Tut euch was Gutes in dieser Woche, indem ihr zum Beispiel was bei Koro bestellt, leckere, gesunde Snacks oder Kochgerichte mit dem Code STEPBACK, alles groß geschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut doch vielleicht mal bei Holy vorbei. Schaut unbedingt bei unserem Patreon vorbei. Werdet Supporter, unterstützt unsere Arbeit, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr euch denkt, hey, die Jungs machen einen ganz coolen Job. Ich möchte gerne mehr von denen hören und ich möchte unterstützen dabei, dass sie das noch lange, lange machen können. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem richtig schönen, interessanten Bigger-Picture-Thema. Da freue ich mich drauf, haben wir ja vorher schon angeteasert. Und dann bleibt nicht mehr, als euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und generell ein wunderschönes Leben zu wünschen. Vielen, vielen Dank wie immer von Herzen fürs Einschalten. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.